Sitz. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
Und wir sagen guten Tag.
Hallo.
Viele Menschen mögen ja am Fahrrad, dass man damit draußen rumfahren und vielleicht auch Ziele erreichen kann. Auf dem Bahnrad fährt man allerdings im Kreis und oft auch in der Halle. Warum ist das für Sie trotzdem ein spannender Sport?
Ja, weil man eigentlich alles darin verbindet, was eigentlich heutzutage die Menschen interessiert. Es ist spannend, es ist schnell, es dauert nicht zu lange. Und wir reden hier von Spitzengeschwindigkeit mit den eigenen Beinen erstrampelt von über 70 km/h. Mit Abständen teilweise nur von 5 cm zum Vordermann. Das ist Formel 1 auf der Radrennbahn.
Jetzt stellen wir uns mal vor, jemand hat überhaupt keine Ahnung vom Bahnradsport und der will die olympischen Wettbewerbe verfolgen. Wie kann er das tun und auf was sollte der achten?
Ja, am besten erstmal einen Fernseher einschalten. Das ist das Allerwichtigste, weil ich glaube, die Kanäle sind ARD und ZDF, wo Olympia komplett übertragen wird. Das ist wirklich der Vorteil vom Bahnradsport. Die Entscheidungen sind wirklich innerhalb von Sekunden, sagen wir mal Minuten, aber auch von Sekunden, dann hat man den Sieger auch, man weiß, wer gewonnen hat. Es ist ja bei manchen Disziplinen, weißt du ja manchmal nicht, wenn die in der Leichtathletik 10.000 Meter rennen, das geht ungefähr so 25 Minuten und dann weißt du nicht, wer ist der Erste oder wer ist gerade überholt worden. Beim Radsport ganz eindeutig, wer als Erster über den Zielstrich fährt, hat gewonnen.
Wir haben es ja auch schon angesprochen, Sie sind Weltmeister im Sprint und auch im Keirin gewesen. Was zeichnet denn diese Disziplinen aus Ihrer Sicht aus? Wie funktionieren die?
Ja, der Sprint und Keirin ist natürlich, also wir sind alles keine Hämpflinge, wenn man das mal so sagen darf. Ja, also so ein Sprinter hat schon ein Wettkampfgewicht angefangen von 80 Kilo. Die ganz leichten, gibt da auch ein paar Fliegen unter uns, die haben vielleicht 75, aber die gibt's selten. Und bis 100 Kilo Muskelmasse.
Das ist viel für einen Radsportler.
Das ist viel für einen Radsportler. Damit möchte ich, also ich hatte 108 Kilo als Sportler, damit würde ich, also ich bin ungern die Berge hochgefahren, lieber runter. Unten war ich dann immer schnell. Gerade Sprint ist entschieden innerhalb von 10 Sekunden, also die Distanz, die wir dann ganz schnell fahren. Sprint geht über 3 Runden, das heißt 750 Meter auf einer 250 Meter Bahn. Meistens ist die erste Runde so etwas belauernd, dass man weiß, wer geht von vorne, wer geht von hinten, spielt auch in dieser Geschwindigkeit spielt auch eine ganz entscheidende Rolle Windschatten. Und dann wird die letzte Runde meistens Vollgas gefahren und das ist in 10 Sekunden zu Ende.
Das am Anfang des Belauern, das sind dann diese Stehversuche, ne?
Stehversuche, taktische Finessen. Der eine geht lieber von vorne, der andere geht lieber von hinten. Da versucht er den Gegner nach vorne zu bekommen, gegen die Bahn zu fahren. Vielleicht, dass der andere dann vorfahren muss, weil er zu langsam in der Steilkurve ist. Dann hat der andere Schiss, fährt im Prinzip rein. Da hat man was erreicht. Das sind die taktischen Spielchen.
Es klingt so ein bisschen nach so High Noon. Also so Taktik, Psychologie spielt da eine große Rolle, oder?
Psychologie spielt eine riesengroße Rolle. Das ist ein Kampfsport, Radsport. Also Sprint ist ein Kampfsport. Du hast einen Gegner und den kannst du schon, wenn du auf die Bahn fährst und dich hinstellst, kannst du den schon mit Blicken töten. Kannst deine Überheblichkeit zum Ausdruck stellen, deine Überlegenheit zum Ausdruck bringen. Das ist Kampfsport. Das ist Mann gegen Mann.
Und beim Keirin?
Beim Keirin ist es noch viel schlimmer, das sind dann 6 Mann auf der Bahn. Eigentlich beim Keirin ist ja folgendes, das fährt ein Derny, also das ist so eine Art Mofa, fährt 6 Runden vorne weg, die letzten 2 Runden sind dann, also wird immer schneller werden, geht mit fast 45 km/h aus der Führung heraus und dann ist die Meute, sage ich mal, 6 Rennfahrer sind in Schwung. Ja, und wenn 6 Rennfahrer mit 70 km/h über die Radrennbahn fallen, in Abstand von 5 cm Körper zu Körper oder Hinterrad zu Vorderrad, da weißt du ganz genau, da brauchst du einen starken Kopf.
Und dann gibt's ja noch die Einer- und die Mannschaftsverfolgung, das Zeitfahren, das Punktefahren, Madison, Scratch, Omnium. Lassen Sie uns doch mal ganz kurz die alle durchgehen, wie die funktionieren. Wie ist das mit der Verfolgung?
Verfolgung, einer Verfolgung. Zwei Rennfahrer gegenüber auf der Radrennbahn, Bahnhalbe, geht über 4 Kilometer. Und die starten gegeneinander, außer in der Qualifikation, da wird alleine gefahren, da ist nur die Zeit erstmal entscheidend. Die besten 8 qualifizieren sich für die nächste Runde, dann gibt es ein Viertelfinale, 1. gegen 8., 2. gegen 7. etc. Davon wiederum die Sieger sind unter den letzten 4, dann immer Kampf Mann gegen Mann, nur der Sieg zählt, die Zeit ist dann in dem Augenblick uninteressant, das heißt im Halbfinale fährt 1 gegen 4 von den Zeiten des Viertelfinals. Und 2 gegen 3, davon wiederum die Sieger sind im Finale 1 und 2, die Verlierer 3 und 4. Gegeneinander, wer als Erster über den Zielstrich fährt nach 4 Kilometern hat gewonnen.
Okay, Zeitfahren?
Zeitfahren, 200 Meter Zeitfahren ist die Qualifikation für den Sprint. Da wird über 200 Meter, drei Runden Vorbereitung insgesamt inklusive der 200 Meter. Das heißt, du fährst eigentlich mit 0 km/h los, wirst in die Bahn geschoben, beschleunigst aus eigener Kraft und dann ist das Zeitfahren über 200 Meter, Spitzengeschwindigkeiten bis zu 74 km/h pro Stunde.
Punkte fahren?
Punkte fahren. 24 Starter, geht über 120 Runden und wer am Ende der 120 Runden die meisten Punkte hat, es gibt aller 10 Runden eine Wertung, 5, 3, 2 und einen Punkt. Die werden zusammengezählt. Wenn du eine Runde rausfährst, heißt alleine gegen das Hauptfeld eine Runde herausfahren, gibt 20 Punkte. So wird das dann zusammengezählt. Wer die meisten Punkte hat, hat gewonnen.
Madison?
Madison, zweier Mannschaftsfahren, eine Mannschaft, zwei Leute, die sich immer abwechseln. Das heißt, einer fährt hoch, also einer ist oben, einer fährt im Feld. Dann, wenn sie sich wieder auf der Bahn treffen, wird sich abgezogen mit der Hand. Also sie berühren sich mit der Hand und ziehen den anderen Rennfahrer in das Feld hinein. Geht über 50 Kilometer, die gleiche Wertung wie im Punktefahren. Es gibt Wertungen aller 20 Runden, weil über 50 Kilometer aller 20 Runden Wertung 5, 3, 2 und einen Punkt. Rundengewinn 20 Punkte.
Und dann gibt es auch noch Scratch?
Scratch geht über 15 Kilometer. Auch 24 Starter, die müssen sich also über Vorläufe qualifizieren. Wenn mehr als 24 Starter gemeldet sind, gibt es dann Vorläufe, wo die ersten 12 weiterkommen. Damit hat man das Hauptfeld. Und dann über 15 Kilometer. Und wer als erster nach diesen 15 Kilometer über den Tischstrich fährt, hat gewonnen.
Und Omnium?
Omnium besteht aus 5 Disziplinen. Eine Runde Zeitfahren, 1000 Meter, 4000 Meter, Ausscheidungsfahren und Scratch. Und da gibt es jeweils Punkte, wer diese Disziplin gewinnt. Und wer die meisten Punkte hat, also 24 Starter auch in diesem Feld. Wenn es mehr als 24 Starter im Vorfeld gibt, gibt es eine Qualifikation vorher und damit dann die meisten Punkte, der gewinnt.
So, das war jetzt eine ganze Menge Wissen, ganze Menge Informationen, die da kamen. Wir werden in den Online-Artikel zu diesem Beitrag ein Video einbauen von Michael Hübner im Sprint, damit man das auch ein bisschen sieht, wie das funktioniert. Und dann natürlich die Frage, jetzt müssen Sie sich entscheiden, was ist denn für Sie die schönste Disziplin von denen und warum?
Ja, das ist natürlich, das ist jetzt wirklich, das ist meine persönliche Meinung, muss man sagen, ja.
Die also, wollen wir hören.
Ich war ein Keirin-Typ. Also ich hatte 108 Kilo Wettkampfgewicht. Da muss man auch sagen, die Regeln haben sich natürlich über die Jahre geändert. Zu unserer Zeit war noch eigentlich alles erlaubt, außer dass du deinem Gegner einen Lenker gegriffen hast. Also du konntest auch deine Masse voll einsetzen und da ist ja nun ein physikalisches Gesetz, ja. Kraft ist Masse mal Beschleunigung und ich hatte 108 Kilo. Ja, ich bin durch jedes Loch durchgeschossen. Diese anderen sind weggespritzt.
Dann war es aber kein Loch.
Ja, also das Loch war dann da, als ich durch war. Ja. Ich habe das genossen eigentlich, den Kampf Mann gegen Mann, das sage ich ganz ehrlich, das ist mir entgegengekommen. Auch natürlich, ich war natürlich dann sehr erfahren als Rennfahrer. Ich bin ja, die Wende kam 1989, war ich 30, habe mich dann entschieden, Profi zu werden. Bin in meiner Profikarriere noch 6-mal Weltmeister geworden, davon 3-mal im Keirin und das in Reihenfolge. Das hat mir gefallen, weil ich liebe eigentlich diesen direkten Kampf Mann gegen Mann, wo man sich berührt, wo man ja auch die Hosen nicht voll haben darf.
Stichwort Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau. Jetzt Rio steht ja an. Werden Sie selber hinfliegen?
Nein. Das Problem in Rio ist, normalerweise bei jedem Wettkampf, der in der Welt stattfindet, inklusive Weltmeisterschaften, bin ich vor Ort und bin auch dabei. Du hast als ehemaliger Weltmeister eine Dauerakkreditierung für alle große Wettkämpfe. Ich kann also direkt bei den Rennfahrern am Mann sein. Das ist bei Olympischen Spielen nicht so. Da hat das IOC die Oberhoheit, also die Akkreditierungen werden dort, ich würde keine Akkreditierung bekommen als sportlicher Leiter und könnte meinen Rennfahrern wirklich nicht zur Seite stehen. So, und da wir ja auch in der Kommunikationswelt leben, ist ja über FaceTime oder was auch immer, ich werde bei den Trainern sein zu dem Zeitpunkt, wo unsere Rennfahrer ihre Wettkämpfe bestreiten und wir werden uns dann dort gemeinsam da über Telefon absprechen oder über FaceTime absprechen, kein Problem.
Snapchat habe ich auch schon gehört, nutzen Sie auch sogar?
Snapchat, genau. Ich muss nur meine ganzen Partner adden.
Das sagt Michael Hübner, der leider nicht in Rio dabei sein wird, aber für uns ist das eigentlich eher ein glücklicher Zufall, denn ansonsten wäre er jetzt wahrscheinlich schon dort, dafür ist er ja im Studio und wenn wir ihn einmal hier haben, dann reden wir natürlich noch weiter mit ihm über das Thema Bahnrad und den Bahnradsport und über seine eigenen sportlichen Erfolge. Wir sagen an dieser Stelle aber schon mal vielen Dank.
Bitteschön.
Und damit sind wir auch schon im Podcast-Bonus-Track dieses Interviews und dieses Gesprächs mit Michael Hübner. Wir haben gerade schon ein bisschen über die olympischen Disziplinen, über das Bahnradfahren allgemein gesprochen und wollen jetzt noch ein bisschen weiter mit ihm sprechen, vor allen Dingen auch über seine persönliche Laufbahn und über die Entwicklung des Sports allgemein. Seit Jahren ist ja das Fixie eines der Trendräder überhaupt, wenn es um urbanes Fahrradfahren geht. Grob gesagt, ist das auch ein Bahnrad, das auf der Straße eben gefahren wird? Haben Sie denn Kontakte zu dieser Szene? Können Sie das überhaupt verstehen, was Sie da machen?
Oh, ich habe da mal einen Film drüber gemacht, sogar Fixie. Das kommt dann, wann so schwappt das über dich drüber. Mein Sohn kam irgendwann, mein jüngster Sohn, sagte: Papa, hier kommt jemand, die machen einen Film über Fixie, willst du da was sagen? Ich sage: Okay, kann ich ja gerne machen. Und dann ist mir eigentlich erst bewusst geworden, was ein Fixie ist. Das ist wirklich ein Bahnrad. Also ein Original-Fixie ist ja ein Original-Bahnrad, was man ja eigentlich nicht auf der Straße fahren darf, weil die Bremsen fehlen und die Polizei dich anhält. Mich hält die meistens nur an, wenn ich zu schnell gefahren bin oder irgendwelche anderen Fehler gemacht habe. Ich fand das cool. Also beide meiner Söhne haben einen Fixie und fahren, mein Großer fährt damit auf Arbeit jeden Früh, allerdings mit Bremse. Da haben wir einen alten Bahnrahmen aus meiner Zeit, aus DDR-Zeiten, zusammengeschraubt, lackiert, dann natürlich die Kette in weiß, der Rahmen in weiß, die Laufräder in weiß, so wie sich das gehört. Also ich kenne mich, denke ich, etwas aus und ich weiß auch, dass in Amerika zum Teil Fahrradhändler da mit meinem Namen arbeiten. Zu meiner Zeit habe ich schon da so einen Status gehabt, dass man mich immer noch kennt.
Das heißt, es strahlt auch ein bisschen zurück, ja? Also das wäre meine nächste Frage gewesen. Gibt es dadurch auch so ein gestiegenes Interesse am Bahnradsport wiederum?
Ja, also ein Fixie ist ein Bahnrad, aus Ende. Also jeder, der mit einem Fixie draußen rumfährt und einen starren Gang drin hat, der weiß am Ende, wie sich ein Bahnradfahrer fühlt. Eigentlich sind die Fixie-Fahrer ja noch eine Klasse besser, weil sie müssen im Straßenverkehr damit umgehen. Bei uns auf der Bahn haben alle das Gleiche, da kann keiner sofort bremsen, aber vor dir als Fixie-Fahrer kann ein Fahrrad bremsen, kann ein Motorrad bremsen oder ein Fahrradfahrer, der zwei Bremsen hat. Hut ab vor denen, und wenn ich das sehe, wie zum Teil in New York die Fahrradkuriere da durch die Kante sausen, dann kannst du wirklich nur sagen, Hut ab. Und dann wissen die auch, ein Fixie-Fahrer weiß, was 75 km/h mit Starrengang bedeutet.
Wie ist es überhaupt allgemein um die Öffentlichkeitswirkung des Bahnradsports bestellt aus Ihrer Sicht? Sind Sie da zufrieden? Bekommen das genug Leute mit oder könnten das noch mehr Leute wahrnehmen?
Ja, da würde ich jetzt in das allgemeine Heulen von vielen Sportarten einschwenken, wo ich sage, wir haben zu wenig Aufmerksamkeit. Es ist so, wie es ist. Biathlon ist vor 15 Jahren noch nicht bedacht worden. Heutzutage hast du jeden Weltcup, hast du jedes kleinere oder größere Biathlonrennen im Fernsehen. Klar hast du diese Trendsportarten, wo du gar nicht drüber nachdenken musst. Oder was heißt Trendsportarten? Die großen Sportarten, Fußball, Formel 1, was weiß ich, wie sie heißen. Das ist einfach so, wie es ist. Und man muss versuchen, mit dem, was man, wie man es hat und damit zu leben, versuchen auch, sag ich mal, wie wir es ja selber gemacht haben, wir haben ein Team gegründet, um eigentlich Rennfahrern die Möglichkeit zu geben, sich da abgesichert zu sein, Radrennen zu fahren, sich weiterzuentwickeln, davon vieles mitzunehmen, um dann vielleicht auch später, so wie wir es gemacht haben, wieder etwas zurückzugeben. Ich will jetzt nicht drüber lammern. Klar, Olympische Spiele sind erstmal ganz weit oben. Da wird der Bahnradsport auf sicher, auch wenn wir da von der Olympiasiegen eventuell reden, die auf sicher im Bahnradsport kommen können, natürlich eine ganz andere mediale Bewertung bekommen als sonst. Weltmeisterschaften sind in den letzten Jahren fast gar nicht mehr in den Öffentlich-Rechtlichen gekommen. Wenn überhaupt, dann auf Eurosport. Es ist zu aus.
Wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen. 7-mal sind Sie selbst Weltmeister gewesen. Zuerst unter DDR-Flagge, dann im wiedervereinigten Deutschland. Wie war das damals? Welchen Stellenwert hatte das da zu Ihren Zeiten?
Ja, ich könnte jetzt so ganz von der Vergangenheit reden, wo ihr alle noch nicht geboren wart. Weißt du, also DDR-Zeiten. Wer hier im Raum war, damals schon geboren?
Na, geboren immerhin, aber noch sehr jung,
ja. Ja, ja. Da melden sich gerade alle.
Also nicht mitbekommen. Der Stellenwert, der Sportstellenwert in DDR war ein ganz anderer. Das war Klassenkampf. Das muss man ja mal so sagen. Und wir sind da auch sehr, sehr gehätschelt worden. Wir hatten, also auf der einen Seite mussten wir natürlich schnellharte Leistung bringen bei uns. Wenn du Vierter geworden bist zur Weltmeisterschaft, bist du aus dem Flugzeug nach den Gepäckstücken ausgestiegen. Das war eine klare, da gab es eine klare Linie. Dann kam die Vereinigung, dann haben natürlich die verschiedenen Sportverbände voneinander partizipiert. Da ist der Sport auch nochmal hochgekommen. Aber man muss auch sagen, die Gesellschaft heutzutage, das klingt jetzt vielleicht hart, aber sie wird schon etwas softiger. ich will jetzt nicht sagen, die ist verweichlicht zum Teil, aber wer will sich heutzutage noch so quälen? Wir haben früher 365 Tage trainiert, jeden Tag. Also wenn du mal 14 Tage Urlaub nach den Weltmeisterschaften, das war okay. Aber ob da nur Feiertag war oder ob da Weihnachten war oder ob es Sonntag war oder ob Oma Geburtstag hatte, das war völlig egal. Es gab einen Trainingsplan, da wurde trainiert. Aus. Wer macht das heutzutage noch? Natürlich muss man immer sagen, Aufwand und Nutzen. Wenn du als Sportler Erfolg hattest und auch damit Geld verdient hast und hattest du natürlich einen viel höheren Lebensstandard, logischerweise. Heutzutage ist das alles schwierig. Du hast, wie gesagt, das hat man vorhin schon gesagt, Sportarten, die ganz einfach mal mehr im Fokus stehen, wo mehr Geld verdient wird. Du hast Sportarten, wo eben weniger Geld verdient wird, wo rein der Enthusiasmus am Ende auch mit gefragt ist, das zu machen. Man muss sagen, dass der deutsche Staat natürlich mittlerweile auch durch die Förderung bei Bundespolizei und Armee eine Menge dazu beiträgt, dass der Sport kommt. Aber man muss auch sagen, wenn man so die jetzigen Olympischen Spiele, der deutsche Sport ist nicht mehr in dieser Weltspitze, außer in manchen Disziplinen, ist er nicht mehr die Weltspitze in der Gesamtheit, wie er das vor 20 oder 30 Jahren.
Wenn wir schon über solch große Themen sprechen, kommen wir an einem Thema natürlich nicht vorbei. In den letzten Tagen ist lange auch über den Ausschluss russischer Athleten für Olympia in Rio diskutiert worden. Der Journalist Hajo Seppelt fühlt sich durch die Verhältnisse in Russland an das Staatsdoping in der ehemaligen DDR erinnert. Sie waren ja auch zu dieser Zeit aktiv. Wie bewerten Sie diese Debatte heute?
Ich bin ja froh, dass es Journalisten gibt, die sich damit beschäftigen. Aber das ist ja wie mit allem auch. Ich meine, er findet da auch seine Befriedigung drin, Hajo Seppelt, das zu machen. Es ist ganz, sehr schwierig, diese Dinge, die da in der Öffentlichkeit zum Teil veröffentlicht werden, hundertprozentig nachzuweisen, ob sie auch so sind. Da ist sehr vieles mit Annahme dabei, was man nicht hundertprozentig nachweisen kann, weil keiner von den Journalisten ist am Ende in Russland gewesen, hat daneben gestanden. Das sind Annahmen, das sind Dinge, die von welchen, die aus Russland weggegangen sind, gesagt worden sind. Das muss man auch immer mit einer gewissen Vorsicht genießen. Warum geht er weg? Und wenn er weggeht, dann hat er seinen Grund, warum er weggegangen ist, und dann das zu machen. Was für mich im Vordergrund steht, ist dieser Allgemeinverdacht, den man den Sportlern nicht unterstellen kann. Es gibt das sicher. Und das gibt es in Russland, das gibt es auch in anderen Nationen, das kannst du und du wirst auch, und das ist meine persönliche Meinung, das Doping nie umfassend und flächendeckend verbieten. Oder verboten ist es ja, aber wie sagt man jetzt,
Ausmerzen.
Du wirst es nicht kontrollieren können. Also es wird immer wieder Dinge geben, die neu sind. Ich meine, das ist ja wie, ich sage immer, das Doping ist wie Rüstung. Die einen erfinden eine Rakete und die anderen erfinden ein Abwehrsystem. Dann gibt es Doping und die erfinden ein Kontrollsystem. Die hängen immer hinterher. Die werden immer hinterher hängen. Und für mich ist so ein Synonym gewesen. Es gab mal 2000, hat man in Italien einen Radsportler auf dem Flughafen hochgenommen, hat ihn kontrolliert und hat festgestellt, dass er ein Medikament hat. Am Mann, was Doping war, was 2007, also 7 Jahre später, erst zugelassen werden sollte. Hallo? Und jetzt will mir mal einer sagen, wie willst du Doping bekämpfen? Dass du es ausschließen kannst, dass alle auf dem gleichen Level sind. Es geht nicht. Also das ist Augenauswischerei.
Aber in dem Fall, ja, das stimmt, da gebe ich Ihnen recht, aber es gibt natürlich das Problem oder den Vorwurf, der in diesem Fall ja in der Welt ist, dass die WADA sagt, die Welt-Anti-Doping-Agentur, das war wirklich staatliches Doping, so wie es teilweise eben ja zu DDR-Zeiten auch flächendeckend stattgefunden hat. Und das ist ja schon ein Unterschied zu der Situation vielleicht in Deutschland, oder? Oder wie würden Sie das bewerten?
Ja, 100% ja. Also ich denke mal, mit dem Präsidialsystem, was ja auch in Russland herrscht, ist natürlich eine ganz andere Doktrin da. Das muss man wirklich so sagen. Und damit ist natürlich auch Tür und Tor auf sicher weiter geöffnet als in jeder Demokratie im Westen. Das muss man natürlich sagen. Aber wie gesagt, jetzt kann man drüber reden, okay, dort ist es mehr oder dort ist es weniger. Fakt ist, Doping ist Doping. Ob das nur Einzelne machen oder staatlich unterstützt ist, ja, was auch in DDR-Zeiten so war, das muss man ja auch mal sagen. Im Osten war es ganz klar von oben verordnet, im Westen hat jeder Verband das selber gemoschelt und hat gemacht, war das Gleiche. Das Problem ist, dass, was ich denke, dass du dieses Doping nicht in den Griff bekommen wirst. Das ist einfach nicht machbar. Ja, und das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Ich finde die Kritik von Harding auf der einen Seite gut, Auf der anderen Seite vergisst du aber natürlich auch, dass auch viele, wenn ein Gesamtausschluss russischer Athleten gewesen wäre, auf sicher auch ein hoher Prozentsatz oder teilweise Prozentsatz an Athleten mit getroffen worden wäre, die wirklich nicht gedopt haben. Und wie willst du das denen eigentlich am Ende erklären? Am Ende sind wir eine Demokratie, jeder hat die gleichen Rechte, jeder hat seine Persönlichkeitsrechte. Und das ist natürlich sehr schwierig, dann am Ende auch wirklich ein einheitliches Maß zu fahren.
Sie haben es vorhin erwähnt, Sport als Klassenkampf zu DDR-Zeiten. Haben Sie davon persönlich was mitbekommen? Also auch von den Versuchen da zu dopen oder?
Ja, Klassenkampf war ja im Sinne erstmal der politischen Systeme. Die DDR wollte ja mit der Überlegenheit des Leistungssports zeigen, wie überlegen das sozialistische System war. Das wissen wir mittlerweile alle, dass das sozialistische System viele Nachteile hatte, aber auch Vorteile hatten. Ich meine, viele Dinge, die damals populär waren, Kindergärten, Schulen, Schulsport etc., die kommen alle wieder. Sport als Klassenkampf zu benutzen, ist immer schlecht, überhaupt, wenn man damit versucht, Systeme am Ende oder die Überlegenheit von Systemen zu zeigen. Weil am Ende sind es die Menschen, die Sportler, die Frauen und Männer, die Leistungssport gemacht haben. Und die haben es. Ich habe es nicht gemacht, weil ich ein überzeugter Kommunist war. Ich habe es gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat, weil ich gewinnen wollte auch, ja. Aber das ist einfach so gewesen zu den damaligen Zeiten, das ist nicht in Ordnung gewesen. Manchmal wünsche ich mir vielleicht ein bisschen mehr Klassenkampf wieder zurück, weil dann würden unsere Sportler manchmal vielleicht schneller Radfahren, weiter springen oder höher springen. Das fehlt manchmal, dieser Antrieb.
Vielleicht passiert es ja in diesem Jahr in Rio. Was ist Ihr persönlicher Tipp? Was wird passieren? Was können wir erwarten? Was sind die spannenden Wettbewerbe auf der Bahn?
Ja, also für mich der größte Favorit auf der Bahn ist Christina Vogel, die im Sprint, Kairin und Teamsprint starten wird. Die hatte am Sonnabend jetzt die letzte Überprüfung, bevor sie am Montag nach Rio geflogen sind. Die hat dort, sind zweimal 200 Meter Zeitfahren gefahren, also so eine richtige Leistungsabfrage, wo steht sie? Ist eine 10,58 gefahren, das ist eine Männerzeit fast. Also Christina ist ja auch von ihrem Typ her, ich sage das klingt immer jetzt, darf man wirklich nicht falsch erfassen, die ist vom Kopf her ist die ein Mann. Die kann so brutal denken, das ist schon Wahnsinn. Und Christina ist für mich ein ganz großer Favorit im Sprint und Kairin. Also ich sage, die holt jeweils eine Medaille in einer Disziplin mindestens Gold. Und im Teamsprint, sage ich, holen sie Silber. Christina wird eine der erfolgreichsten Sportlerinnen der Olympischen Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden.
Das sagt Michael Hübner im Gespräch bei Detektor FM. Wir bedanken uns sehr für die Zeit und für die Einblicke in die persönliche Laufbahn, aber auch eben Vorausblicke auf die Olympischen Spiele in Rio und wünschen noch einen schönen Tag. Vielen Dank.
Danke.
Vielen Dank. Wunderbar.
Antritt. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten. Thank you.